Und Petrus schreibt da: Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters, Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil, in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Herr, ich möchte einfach Danke sagen für dein Wort. Ich möchte einfach Danke sagen, dass du so ein großer Gott bist. Und ich möchte jetzt bitten einfach um deinen Segen, Herr, für mich, für die Gemeinde, dass einfach du durch mich sprichst, Herr. Öffne unsere Augen, unsere Herzen für das, was du zum Sorgen hast. Und Herr, verändere uns einfach. Und wir heute rausgegangen, Herr, lass uns die mehr kennen, mehr lieben, Herr, und schenke einfach diese Veränderung, wenn nur du kannst uns das geben, Herr. Und bitte schenke einfach deinen Segen jetzt. Danke, Herr. Amen. Ja, das ist eigentlich ein ziemlich vollbepackter Bibelvers. Diese vier Verse sind so viele Emotionen drinnen. Und ich sage es gleich, ich werde nicht auf alles eingehen. Es sind zwei, drei Sachen, die nicht erwähnen wird. Zwei Sachen werde ich nur kurz streifen, weil sonst, glaube ich, wird es einfach zu lang. Und genau. Also da hat der Bibeltext, der ist von Petrus geschrieben worden. Und Petrus war ein nahestehender Apostel und Jünger von Jesus. Und Petrus war Augenzeuge. Er hat live miterlebt, wie Jesus Menschen verändert. Er hat live miterlebt, wie Jesus Wunder vollbringt. Er hat miterlebt, wie Jesus gekreuzigt worden ist. Er hat miterlebt, wie Jesus wieder auferstanden ist. Und alles das macht Petrus zum glaubwürdigen Augenzeugen und zum glaubwürdigen Bericht. Und in der Bibel finden wir zwei Briefe von Petrus. Das ist der erste Petrusbrief und der zweite Petrusbrief. Und beide Briefe sind an Christen in Kleinasien geschrieben worden. Das ist die heutige Türkei. Und im ersten Brief, da geht es mehr um die folgenden Christen, um Leid und wie Jesus einfach dort die Ermutigung ist. Und im zweiten Petrusbrief, da geht es darum, oder auf jeden Fall Petrus behandelt in seinem zweiten Brief, die Echtheit des Evangeliums. Er verteidigt das Evangelium und widerlegt die Anschuldigungen von falschen Lehrern und deren Theologie. Und deswegen, sehr wichtig, alles was ich heute sagen werde und alles was du jemals von einem Prediger hören wirst, überprüfe das, ob du das in der Bibel findest, überprüfe das, ob dir das der Heilige Geist auch sagt und glaub nicht blind, was die Menschen da vorne von einem Bund erzählen. Prüfe das. Genau, zu dem Zeitpunkt, wo Petrus den Brief geschrieben hat, weiß Petrus bereits, dass er bald sterben wird. Er weiß, er wird bald hingerichtet werden. Und deswegen kann man diesen Brief als einen Art Abschiedsbrief von ihm sehen. Und es ist einfach für Petrus wichtig, dass die Gemeinde mit einer guten Theologie, mit einem guten Evangelium zurückgelassen wird. Er weiß, da sind falsche Lehrer, da sind falsche Lehren im Umlauf. Und er will einfach, wenn er dann weg ist, dass die Gemeinde gut ausgerüstet ist. Dass die Gemeinde einfach weiß, wow, das ist das richtige Evangelium. Genau. Und im ersten Vers beginnt Petrus den Brief mit dem Absender, das ist er selber, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Und der Brief ist an alle geschrieben, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Und Petrus identifiziert sich da selber als Knecht und Apostel von Jesus. Und das Wort Knecht oder Sklave bezieht sich dann mehr auf das Vorrecht, das Christen haben, dass wir Jesus dienen dürfen. Israel war stolz darauf, dass sie der Diener Gottes waren, wie wir in Jesaja lesen. Die haben das als besonderes Anrecht gesehen. Das ist das, was sie unterschieden hat von den anderen Völkern. Sie haben das Recht, Gott zu dienen. Gott braucht uns eigentlich nicht, aber trotzdem sagt er, oh, wir, genau wie der aus Mexiko gesagt hat, wir dürfen Part sein von Gottes Plan und das ist einfach wunderbar und schön. Es ist einfach ein Vorrecht. Es ist einfach, weil ein Tag in Gottes Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Hause meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gesetzlosen. Ja, in der Anschrift bezeichnet sie Petrus nur als Apostel. Das ist ein Titel, glaube ich, den viele damals gern selber gehabt hätten. Einfach als Information, um als Apostel zu gelten, habe ich erstens den auferstandenen Jesus Christus sehen haben müssen und zweitens von Jesus beauftragt worden sei, für ihn ein Sprecher sei. Das heißt, Petrus war Diener des Herrn, er war jemand, der Jesus 3 Jahre lang begleitet hat, er ist verändert worden von Jesus, von einem Fischermann zu einem Leader. Und er ist von ihm beauftragt worden, von Jesus, dass er das Evangelium verkündet. Genau, und der Brief von Petrus ist an alle, die einen gleich kostbaren Glauben erhalten haben oder empfangen haben. Und ich finde einfach diese 3, 4 Wörter sind einfach so cool, da steckt so viel drinnen. Und ich werde das jetzt einfach ein bisschen entpacken. Genau, also Petrus zeigt uns da, dass wir Christen, uns vereint der gleiche Glaube. Wir Christen glauben an denselben Retter. Wir glauben alle an Jesus Christus. Also so schön zu sehen bei OM, die fahren über die ganze Welt und verkünden diesen gleichen Glauben und finden Menschen mit diesem gleichen Glauben. Keine Religion, keine gute Tat rettet uns, sondern nur Jesus Christus. Nur diese Person rettet uns aus unserem Verderben. Und genau diese Person, genau Jesus vereint uns und macht uns eins. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns als Gemeinde, als Brüder und Schwestern und Geschwister niemals trennen. Weil wir haben diesen wichtigsten Punkt im Leben gemeinsam. Und Gott, das sieht man in diesem Text auch ganz klar, Gott limitiert den Glauben nicht an die Superstars von der Bibel oder an die Supertheologen, sondern es steht, sondern mit uns, mit den Aposteln, mit Petrus, mit Paulus, mit Abraham, mit Josua, mit David, haben wir diesen selben gleichen Glauben. Die Apostel, die haben keinen besseren oder besondereren Glauben von Gott erhalten. Nein, wir haben diesen Glauben gemeinsam. Und das finde ich einfach so faszinierend, wenn ich daran denke, weil wir denselben Glauben wie Paulus. Einfach, wie cool ist das? Ich darf diesen selben Glauben haben. Und das heißt jetzt nicht, also es kann sein, dass Gott jemandem mehr Vertrauen schenkt an Gott. Es kann sein, dass Gott jemandem mehr Liebe schenkt für den Herrn oder für Mitmenschen. Aber der Glaube an Jesus Christus, das ist dasselbe. Und das haben wir alle gemeinsam. Das ist einfach so wunderbar. Ja, wir sehen, Gott ergreift nicht Partei. Ja, er gibt uns alle diesen selben Glauben. Und in dem ersten Vers sagen wir auch noch, es gibt nur eine Norm. Die Bibel gibt uns klare Anweisungen, wie wir leben sollen. Sie gibt uns ein klares Bild davon, was Jesus gefällt. Sie sagt uns, was Jesus nicht gefällt. Sie sagt uns, wie Gott Erlösung und Rettung von Sünde möglich gemacht hat. Es gibt in Nordamerika, da gibt es eine Frau, die ist Pastorin und Christin, sagt sie. Und sie sagt, Jesus ist nicht der einzige Weg. Es gibt nur einen anderen Weg. Man muss nicht an Jesus glauben, um errettet zu sein. Aber das stimmt nicht. Es gibt nur eine Norm, nur einen Weg. Und der ist Jesus Christus. Genau. Und den Glauben, steht im Vers 1, den haben wir empfangen von Gott. Es ist ein Geschenk von ihm. Du kannst diesen Glauben nicht selber geben. Es ist einfach ein unverdientes Geschenk von Gott. Wenn du glaubst, dass du durch gute Werke oder Taten vor Gott besser dastehen kannst, dann muss ich dich enttäuschen. Du liegst falsch. Nur Jesus macht dich rein. Dieser Glaube liegt in Gottes Hand, ein Geschenk. Und das sieht man nur in Versen 3 und 4, wo Paulus sagt, hat uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat. In Vers 4, die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Er ist einfach so klar, wir können dazu nichts beitragen. Er ist ein Geschenk. Ja, und all das, es ist so ein kostbares Geschenk. Ja, Petrus erwähnt es auch nur in Vers 4, wie dieser kostbare Glaube und wie kostbar diese Verheißung ist. Ja, nicht jeder hat dieses Geschenk. Deswegen ist wichtig, schätze diesen Glauben. Schätze dieses Geschenk. Nutz dieses Geschenk. Lass das Geschenk nicht hinter der Couch liegen, sondern mach dieses Geschenk auf. Tauch ein in dieses Geschenk. Lern Jesus immer mehr kennen. Verbring immer mehr Zeit mit ihm. Lass den Fernseher, lass das Handy ausgeschaltet oder sonst was, was dich von Gott trennt. Weil dieser Glaube, der ist so mehr kostbar als alles, was dir diese Welt bieten kann. Und nichts wird dir mehr zufriedenstellen. Nichts in dieser Welt kann dir mehr Freude geben als Jesus, als dieses Geschenk. Verschwende der Zeit nicht. Weil eines Tages wird dich Gott fragen, was hast du mit diesem Geschenk gemacht, das ich dir gegeben habe? Hast du dir gedacht, wow, ich bin ja schon Christ, ich bin ja schon errettet. Oder hast du wirklich jeden Tag wieder neu auf Gott ausgerichtet? Hast du jeden Tag gebetet, oh Herr, heute lass mich dir als Priorität Nummer 1 ansehen. Und in Vers 2 schreibt dann Petrus, Gnade und Friede werde euch immer reichlich zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Und diese Phrase, die ich gerade gelesen habe, ist damals mehr als Begrüßung verwendet worden. Aber trotzdem schreibt da Petrus über was, das im christlichen Glauben eine sehr große Rolle spielt. Ja, weil jeder Christ will Gnade und Frieden. Ich glaube, ich bete für das jeden Tag, dass mir Gott mehr Gnade gibt, mehr Frieden. Und die Gnade, die Petrus da beschreibt, damit meint er Gottes barmherziges Herz. Das Herz, das ihm dazu veranlasst hat, dass er seinen eigenen Sohn tötet und bestrafen lässt, damit wir aus unserer elenden und aussichtslosen Situation gerettet werden. Anstatt dass Gott uns seinen Zorn, seine Wut auferlegt, hat er Jesus bestraft. Er hat Jesus geopfert für uns, für seine Kinder. Einfach so faszinierend. Warst du bereit, dass du dein eigenes Kind opferst, Leid zufügst, tötest, für jemanden, der dich hasst? Und dieses gottgegebene Opfer, das bringt uns Frieden. Dieses Geschenk bringt uns Frieden. Jesus Christus geopfert, damit wir Frieden mit Gott haben können. Wir können zu Gott wieder kommen, wieder eine Verbindung haben mit ihm, wieder Beziehung haben, können mit ihm eine Beziehung haben. Er ist der Friedefürst, der für uns bei Gott eintritt. Alles fällt und steht bei Jesus Christus. Weil ich garantiere dir, Zufriedenheit, Frieden findest du nur bei Jesus. Herr Petrus schreibt da, diese Gnade und dieser Frieden wird immer mehr erkennbar, je mehr man Jesus kennenlernt. Herr, das ist ein besonderer, ein kostbarer Glaube. Und das ist eine Quelle, die niemals aufhört. Du kannst aus der Quelle immer wieder nehmen und Jesus immer mehr kennenlernen. Und deswegen ist es so wichtig und von großer Bedeutung, dass wir einfach alles daran setzen, Jesus mehr kennenzulernen. Ich finde das alles, das hört sich so an wie so eine typische Sunday School Antwort. Ja, aber es ist die einfache Wahrheit. Wir sind dazu geschaffen worden, mit Jesus in einer Gemeinschaft zu leben und in einer engen Liebesbeziehung. Wir bitten für Gott, dass wir mehr und mehr ihn erkennen dürfen. Dass wir mehr und mehr Freude an ihm haben. Mehr und mehr Freude. Mehr Freude als in allen anderen Sachen. Bitten wir Gott, dass wir mehr Erkenntnis von ihm gewinnen. Dass er uns immer mehr verändert. Dass wir so werden dürfen wie Jesus. Und auf das geht er nur im Vers 4 genau ein. Aber als Christen ist es unser Ziel, dass wir immer ähnlicher zu Jesus werden. Wir wollen so werden wie Jesus. Und wenn es als Christ nicht dazu ist, dann nimmst du dieses Geschenk vielleicht nicht so ernst. Und dann bitte Gott, dass das anders wird. Genau, was ich noch ganz kurz eingehen will beim Vers 2, ist erstens, dass Petrus da Jesus mit Gott gleichstellt. Er sagt ganz klar, diese Gnade und Frieden findet man in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Und auch im Vers 1 sagt er, Gottes und Retters Jesus Christus. Und er macht damit klar, Jesus ist Gott. Jesus ist Gott, er ist Christus, er ist Retter und er ist Herr. Und interessanterweise verwendet Petrus für die Wörter Erkenntnis in den Versen 2 und 3 zwei verschiedene Wörter. Das eine Wort beschreibt das Wissen über Gott und das andere Wort beschreibt das Kennen von Gott. Es ist einfach cool zu sehen, dass reines Wissen über Gott, es ist auch wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Ja, die Pharisäer, die haben alles über Gott gewusst, aber sie haben Gott persönlich nicht gekannt. Ja, es geht um die Beziehung zu Gott und ob ich ihn wirklich kenne. Weil zum Beispiel, ich kann alles über eine Frau wissen. Ich kann ihr Geburtsdatum wissen, ich kann ihren Lieblingsfilm wissen, ihr Lieblingsessen wissen, was weiß ich, all das. Aber es kann sein, dass ich die Frau trotzdem nicht kenne. Erst wenn ich weiß, was diese Frau wichtig ist, was diese Frau schätzt, was sind ihre Prioritäten, erst dann kann ich wissen oder erst dann kann ich sie wirklich kennen. Und so ist es auch bei Gott. Wenn ich nur Wissen über Gott habe, wenn ich die ganze Bibel auswendig kann, aber Gott nicht kenne, dann bringt dir das nichts. Ja, ich muss wissen, was gefällt Gott, was missfällt ihm. Ja, was ist Gott wichtig? Genau, in Vers 3 macht dann Petrus wieder klar, dass wir Menschen einfach keinen einzigen Grund haben, uns zu rühmen, weil da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat. Ja, Paulus schreibt im Galaterbrief, dass sie sich nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus rühme. Weil du willst auf was stolz sein, du willst ihm was rühmen, dann rühme dich über des Herrn. Weil es war Gottes Kraft, es war seine Kraft, es war sein Geschenk, das er uns gibt. Zum Leben und zur Gottesfurcht. Ich finde es einfach so faszinierend und so cool. Gott sagt uns in der Bibel, wie wir zu leben haben. Er gibt uns klare Anforderungen. Gott ist heilig und so einen Standard müssen wir haben, um mit ihm in einer Beziehung zu sein. Aber es ist so klar, dass wir diesen Standard nie erreichen können, weil wir voller Sünde sind, voller Verderben. Aber Gott kann seine Anforderungen nicht jetzt weniger machen. Er ist Gott, er ist heilig, er ist der Standard. Es ist wie in Brasilien zum Beispiel, die hat eine der höchsten Mordraten der Welt, aber die Regierung kann jetzt auch nicht den Mord umdefinieren, dass jetzt weniger Leute per Gesetz weniger Morde verüben. Und genauso weniger kann Gott jetzt einfach sagen, ja, weil ihr das nicht erreichen könnt, jetzt setze ich einfach meine Anforderungen ein bisschen niedriger. Es geht einfach nicht. Und wir finden uns da in so einer Zwickmühle. Wir können nichts machen. Wir können diese Anforderungen nicht erfüllen. Wir können nicht näher zu Gott kommen, weil wir einfach von Sünde gefangen sind. Aber jetzt kommt einfach das Schöne. Gott macht es möglich. Seine göttliche Kraft macht es möglich, dass wir mit ihm wieder in eine Beziehung kommen können. Weil Jesus Christus hat uns perfekt gemacht. Wenn du Jesus angenommen hast, als dein Retter und Erlöser, dann bist du von Gott einfach als perfekt angesehen. Du wirst angesehen, wie wenn du alle Anforderungen erfüllst. Jesus hat auf seiner Zeit, während er auf der Erde war, er hat keine Sünde begangen. Er ist diesen Anforderungen von Gott gerecht worden. Und er hat dann unsere Sünde getragen. Unsere Bestrafung. Einfach, Einfach so cool, so wunderbar, so atemberaubend, wie Gott es macht. Ich überlege, da ist ein Mensch voller Sünde, er ist voll mit Sünde. Und durch seine göttliche Kraft schafft es Gott, dass nur die Sünde zerstört wird und der Mensch nicht. Seine Macht ist so unendlich groß, dass er den größten Sünder verwandeln kann in einen Menschen, der Gott liebt von ganzem Herzen. Schau auf Paulus. Er hat die Christen gehasst, er hat Jesus gehasst. Und Gott macht aus ihm, aus einem Feind, er macht sein eigenes Kind. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht atemberaubend? Und wenn du heute da bist und dir denkst, oh Gott, kann mich nicht vergeben. Hey, ich habe so schlimm gesündigt. Ich habe zu viel gesündigt. Boah, das ist die letzte Sünde, die war einfach zu böse. Viel zu schlimm, viel zu unverzeihlich. Dann möchte ich dich jetzt ermutigen. Sei göttliche Macht und Kraft. Sie kann dir alles geben, was du brauchst. Sie kann dir deine Sünden vergeben und sie kann dir alles geben, damit du ein göttliches Leben führst. Und er kann dich so verändern, dass du ein neuer Mensch wirst. Immer mehr und mehr. So wie Jesus. Und was für unbeschreibliche Macht Gott hat. Seine göttliche Kraft schenkt uns alles, was wir brauchen, um so zu leben, wie es Gott gefällt. Gott gibt uns Jesus. Und das ist alles, was wir brauchen. Ja, und im Vers 4. Ich finde, der Bibeltext wird immer besser und besser. In Vers 4 finden wir nur mal so eine schöne und atemberaubende Verheißung. Und das fängt im Vers 3 eigentlich schon. Er sagt, durch die, damit meint er seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Und zuallererst einmal ist er wieder so klar, dass es Gottes eigene Herrlichkeit ist. Es ist Gottes eigene Makellosigkeit. Es ist seine Vollkommenheit, durch die er uns diese kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Hey, Gott macht einfach alles und ist einfach so wunderbar. Er zeigt uns, wie unfähig wir sind und zugleich wie voller Gnade er ist und wie gnädig der Herr ist. Obwohl wir so schwach sind, können wir in unserer Unvollkommenheit zu Gott kommen. Wie süß und kostbar dieser Glaube ist. Wie süß und kostbar diese Verheißung ist. Denn Gott lässt es nicht bei einer Verheißung. Gott macht uns nicht nur gerecht und lässt uns dann allein. Nein, Gott nimmt uns zu seiner Braut. Er tritt mit uns in einen Bund ein. Er kümmert sich um uns. Er nährt uns. Er liebt uns. Gott gibt uns nicht nur eine Verheißung, sondern er verspricht uns, dass er immer bei uns sein wird. Er verspricht uns, dass wir keine Angst haben müssen. Er verspricht uns, dass er immer für uns sorgen wird. Er verspricht uns, dass wir bis zum Ende durchhalten werden. Er verspricht uns ewiges Leben. Er verspricht uns, dass er Gerechtigkeit ausüben wird. Er verspricht uns, dass er die Sünde vergeben wird. Er verspricht, dass er das Böse auslöschen wird. Und diese Verheißungen, die sind schon alle richtig cool. Aber was jetzt kommt, ist einfach nur einmal das Top, das finde ich nur einmal. Und Petrus spricht da von dem Versprechen, dass wir Christen Teilhaber an der göttlichen Natur haben werden. Und es ist einfach, ich finde das so atemberaubend. Weil das ist ein Gott, der dich nicht nur von deiner Sünde befreit, er kümmert sich nicht nur um dich, er versorgt dich nicht nur, sondern er lässt dich an seiner eigenen Natur teilhaben. Das heißt jetzt nicht, dass du Gott werden wirst, aber du wirst einfach seine Eigenschaften immer mehr annehmen. Du wirst seine Liebe immer mehr annehmen und einfach immer mehr verändert werden. Und sag mir, Religion auf dieser Welt, die an so einen Gott glauben, das ist einfach einzigartig. Gott ist dein Bräutigam und Schöpfer. Er enthält dir nichts vor. Er gibt dir alles. Er gibt dir das Beste, Kostbarste und Größte, was er hat. Ja, deswegen beschwer dich niemals darüber, dass du von Gott etwas nicht kriegst. Weil du hast schon alles. Dir ist alles bereits gegeben worden, was du zu diesem gottesfürchtigen Leben brauchst. Wir haben keinen fernen Gott, der ganz weit weg ist. Ganz im Gegenteil. Dieser Gott ist uns so nahe, dass wir einfach immer ähnlicher werden zu ihm. Und dann da wieder sehen wir, es ist Gott, der verspricht. Und er sorgt dafür, dass sein Versprechen wahr wird. Und Gott sagt uns das schon im 3. Kapitel von der Bibel, dass er einen Retter schicken wird. Er sagt, er wird die Sünde wegnehmen. Und das, obwohl wir in der Offenbarung davon lesen, dass der Teufel alles versucht, dass das nicht wahr wird. Weil der Teufel versucht, Jesus in der Wüste. Er fordert ihm auf, dass Jesus vom Kreuz aufsteigen soll. Aber Gott hat alles in seiner Kontrolle. Sein Versprechen wird niemals gebrochen werden. Und darauf kannst du dich mit dem ganzen Herzen verlassen. Auf das kannst du bauen. Ich finde das so cool in der Apostelgeschichte, wo die Christen verfolgt werden und sie werden aus der Stadt gejagt. Ich bin mir ziemlich sicher, die Leute haben schon gejubelt, dass die Christen endlich weg sind und dass das Evangelium nicht weiter ausbreitet. Aber Gott nutzt es und Gott macht es, dass das Evangelium einfach nur mehr verbreitet wird. Es ist einfach so schön zu sehen, wie Gott einfach in Kontrolle ist. Es gibt nichts, was außerhalb von seiner Kontrolle liegt. Und das sehen wir quer durch die Bibel, vom ersten Buch bis zum letzten Buch. Wir sehen einen Gott, der unbezwingbar ist. Und einen Gott, der sich um die Menschen kümmert, die ihm lieben. Ja, und jetzt kommt nur der letzte Teil von Vers 4, wo Petrus schreibt, Christen sind dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen. Und es ist eine Tatsache, wenn man in diese Welt schaut, dass die Begierde in den Menschen regiert. Ja, jeder will mehr Geld, mehr Macht, mehr Sex, ein besseres Auto, ein besseres Haus als der Nachbar. Jeder Mensch will besser ausschauen, länger leben und am besten dastehen. Ja, wir leben in einer individualistischen Gesellschaft, wo jeder Mensch selbst auf dem Thron sitzen will oder selbst auf dem Thron sitzt, der eigentlich Gott gehört. Ja, aber diese Begierde, die führt letztendlich in das Verderben. Und ohne Jesus ist es unmöglich, sie von dieser Begierde loszureißen. Ja, hast du Jesus nicht in deinem Leben, dann lebst du sehr gefährlich. Ich möchte dich ermutigen, ja, nimm dir einfach einmal eine Stunde Zeit und denk drüber nach. Hey, kann das stimmen, was der Typ da vorne gesagt hat? Kann das stimmen, was die Bibel sagt? Hey, lies die Bibel, bete zu Gott und frage ihn einfach um Offenbarung. Hey, beschäftig dich damit. Hey, das soll dir auf keinen Fall egal sein. Okay, weil wenn du stirbst und du bleibst ohne Jesus, dann ist es zu spät, um sich mit Jesus dann zu beschäftigen. Und ich kann dir garantieren, ich kann dir das versprechen, dass nichts, was in dieser Welt ist, nichts an Frieden und Freude, ist vergleichlich mit dem, was Jesus uns bietet. In Jesus, in Gottes Gegenwart, da ist er, ich kenne jetzt nicht den englischen Bibelvers, aber da ist eine Fülle von Joy, von Freude. Nur in Gottes Gegenwart ist er Fullness of Joy und sonst nirgends. Nirgends ist diese Fülle von Freude. Ja, wenn du Jesus schon kennst und mit ihm schon unterwegs bist, dann möchte ich dich auch ermutigen, Jesus einfach nur mehr kennenzulernen. Ja, lass dich vor allem nur mehr verändern. Und für den Bibeltext beim Vorbereiten, da Da schreibt man sich meistens immer so einen Satz zusammen, der den ganzen Bibeltext so zusammenfasst. Und so mein erstes Layout war Jesus, Jesus, Jesus. Und ich denke mir, es stimmt, es geht nur um Jesus. Alles dreht sich um Jesus. Und unser Leben soll sich um Jesus drehen. Und so jeder Tag soll sich um ihn drehen. Richte deinen Tag darauf aus, dass du Jesus begegnest. Und lass das, das soll dir nicht egal sein. Weil ich erlebe das persönlich, wenn ich 2 oder 3 Tage einmal nicht gescheit bete oder nicht gescheit Bibel lesen tue, ja, dann merke ich, da ist irgendwas unglücklich in mir. Da ist diese Fülle von Freude nicht. Die findest du nur bei Jesus. Und deswegen möchte ich dich einfach ermutigen, bitte, frag Gott einfach, dass ich dir mehr Disziplin gibt, einfach Jesus nachzufolgen. Dass dir mehr Kraft gibt, Jesus nachzufolgen. Es geht nur um ihn. Es geht wirklich nur um ihn. Ich möchte nicht, dass du jetzt da sitzt und denkst, wow, da redet nur Jesus, Jesus, Jesus. Okay, nimm dir das mit, dass Jesus das Wichtigste ist. Und dass du ihn brauchst. Und dass dich nur er glücklich machen wird. Ich möchte nur schnell beten. Ja, du bist einfach so wunderbar und so groß. Und ich möchte einfach bitten, dass jetzt alle, die in dem Raum sind, ja, oder vielleicht irgendwo anders in dem Gebäude sind, ja, bitte sag uns das einfach. Sag uns, dass du einfach das Wunderbarste bist, das Schönste bist. Ja, und lass uns da noch leben. Lass uns dich immer mehr kennen, dass unser Tag einfach immer mehr nach dir ausgerichtet wird. Dass das kein Last sei, so wie wir mit dir Zeit verbringen, sondern einfach voller Freude, wie zu dir kommen dürfen ist. Jetzt kann ich wieder Bibel lesen, jetzt kann ich wieder beten, jetzt kann ich wieder Zeit mit dir verbringen. Mach das einfach, Herr, veränder uns, Herr, wo es in dem Bibeltext steht, Herr. Veränder uns, Herr, gib uns mehr Gnade, mehr Frieden, Herr. Herr, bitte veränder uns, Herr, für das brauchen wir, das wollen wir. Herr, bitte, bitte schenk das. Und lass uns einfach zum großen Licht werden, das andere Menschen sehen. Boah, diese Menschen, die haben so eine Freude. Was ist das? Ich mag das auch haben. Herr, bitte, bitte schenk das einfach. Danke, Herr. Amen.